Und damit herzlich willkommen zum Tuxflash im Februar 2021. Ich begrüße heute ganz herzlich den Philipp aus dem Technikteam bei uns von den Tuxtagen.
Ja, hallo zusammen. Heute das erste Mal dabei.
Ja, und ich freue mich immer, wenn ich die Techniker mit dabei habe. Und ich freue mich genauso wieder über den John.
Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend. Hi.
Je nachdem, wann man es hört, genau. Und heute gibt es einiges zu hören. Wir haben ein paar schöne Themen rausgesucht für euch. Zum Beispiel Lücke in Sudo. Oder was für die Gamer. OpenTTD. Sorry. Oder auch nochmal für die Sicherheitsfanatiker Open Source
Vulnerabilities,
glaube ich. Ja, genau. Ja. Vulnerabilities. Datenbank von Google. Oder auch was Neues für alle Office-Fanatiker. LibreOffice 7.1 ist da. Oder der neue Installer vom Ubuntu Desktop. Oder auch kostenloses Red Hat Enterprise. Uiuiui. Oder Debian als mobiles Betriebssystem. Das sind heute so die Themen, die wir hoffentlich alle schaffen.
Ich bin sehr gespannt, muss ich sagen.
Ja, natürlich.
Auf die ganzen Themen. Und darauf, ob wir sie schaffen werden.
Wir werden es sehen, aber viel, viel interessanter ist es ja, der Winter ist da.
Ja, endlich, ne? Nach irgendwie gefühlt 3 Monaten Verspätung, naja.
Ja, leider viel zu spät und da kam auch komplett überraschend. Was denkst du, was bei uns los war, als der erste Schnee kam?
Tja, ihr seid nochmal in ein bisschen weiter im Norden angesiedelt, ne? Also ich bin ja hier in Bayern. Das ist bei uns jetzt eigentlich nichts Schlimmes gewesen, würde ich mal sagen. Also klar, ein bisschen geschneit hat schon, aber ne, war jetzt kein Chaos. Aber ich glaube, bei euch oben sah es anders aus, ne?
Ja, der Süden Brandenburg, der war komplett Schneechaos, da ging nichts. Also ich hatte auch da Termine und um da anzurufen, um zu sagen, dass ich später komme, war sogar in der Hotline ganz witzig. Bitte bedenken Sie, auch unsere Mitarbeiter sind im Schnee stecken geblieben. Fand ich sehr genial gemacht. Muss ich echt sagen.
Stark.
Ja, da muss ich echt sagen, das war menschlich. Philipp, aus welcher Ecke warst denn du? Ich war Süden Brandenburgs. Ich glaube, du warst noch eine Strecke.
Baden-Württemberg, es ging eigentlich ganz. Ja, so viel Schnee liegt bei uns gar nicht.
Ja, ne, sind wir, naja, so ungefähr auf derselben Höhe, sagen wir mal. Grob gesehen.
Ja, genau.
Baden-Württemberg? Ist doch eher südlich.
Quatsch, Baden-Württemberg, ich hab's gerade mit NRW verwechselt, sorry.
Ach so.
Uiuiui.
Erdkunde, ich sag's dir.
Ja, nee, Baden-Württemberg ist ja quasi bei dir nebenan. Uiuiui, das war jetzt wieder. Na gut, ich werde aber auch nicht für Erdkunde bezahlt. Gott sei Dank. Legen wir mal los, oder? Lücke in Sudo, das ist erstmal so, echt.
Ein riesiger Aufschrei in der Linux-Welt. Also jedenfalls habe ich das an vielen, vielen Stellen mitbekommen. Obwohl ich mich am Ende so ein bisschen frage, ja, die Lücke ist zwar da, aber ich weiß nicht, ob sie genau nochmal so eine große Sicherheitslücke schafft, dass sie für Server wirklich bedrohlich wäre. Aber da können wir ja dann gleich mal diskutieren. Vielleicht ganz kurze, was ist denn die Lücke, beziehungsweise wo ist die Lücke?
Wo sie genau ist im Quellcode, willst du jetzt wissen oder ansprechend oder was sie ist?
Eine Zeilenangabe brauche ich jetzt nicht, nee. Nee, halt, was macht diese Lücke?
Philipp, du wolltest gerade?
Ja, also grundsätzlich ist die ein Sudo-Edit. Also wenn du da ein Backslash angibst, dann löst du quasi den Exploit aus, soweit ich das verstanden habe.
Irgendwie so in die Richtung, ne? Also ich habe es zwar mal selber probiert bei meiner Sudo-Version, die sollte noch nicht gefixt sein, also mal an euch, falls ihr es noch nicht gewusst habt, ab der Version 1.9.5p2, ja, ist dann dieser Fehler draußen. Ich habe noch eine 1.8. irgendwas. Bei mir hat dieser Fehler nicht irgendwie funktioniert. Aber kann sein, dass ich auch einfach zu inkompetent war, den auszuführen. Da würde ich mich jetzt nicht ausnehmen. Habt ihr das mal probiert, oder?
Ich habe es tatsächlich nicht ausprobiert, aber ich war dann hinterher, die Lücke zu schließen. Zumindest bei Raspberry Pi war das so. Da war noch kein Update vorhanden und da habe ich das einfach von Hand nachgeliefert.
Ach,
Das ist gut.
hast du dann Sudo selber nochmal kompiliert?
Ja, genau, einfach die Binaries runtergeladen und dann kompiliert.
Oh, ja, ganz einfach, ne? Wie das halt geht, ne? Respekt.
Interessant. Ich hab's
Ja,
auch.
und
Ja?
sorry.
Nee, mach.
Wollen wir auch über Unix reden?
Na klar, oder?
Nämlich
Ja.
bei macOS war die Lücke auch drin. Und da war es genauso, dass man die irgendwie selber nachpatchen musste, weil Apple ja nicht so wirklich bei solchen Dingen hinterher ist, würde ich mal sagen.
Also am Ende, ich habe es mal eben auf meinem Linux Mint geschaut. Laut Aktualisierungsverwaltung habe ich alles aktuell, aber trotzdem noch die Sudo-Version 1.8.31. Ich gehe mal davon aus, dass der gesamte Ubuntu-Sektor halt in der Hinsicht noch nicht jetzt per Update versorgt wurde. Ich weiß gar nicht, ob das bei Debian mittlerweile der Fall ist. Aber am Ende, um ehrlich zu sein, ja, dieses Sudo-Edit hat natürlich eine relativ große Sicherheitslücke, ja. Aber wann kann man denn dieses Sudo-Edit ausführen? Da muss man ja dann schon Benutzer auf diesem Rechner sein. Und also von daher, meiner Ansicht nach, irgendwie große Server wird das ja nicht betreffen oder Webserver oder sowas, ja, weil du da meistens sowieso nur über vielleicht ein SSH-Zertifikat oder sowas überhaupt reinkommst. Und ja, und erst wenn du da drin bist, dann ist es, glaube ich, schon fast oder ist es häufig zu spät, dann. Ja, weil halt eben, ich denke, es gibt ja in verschiedenen anderen Programmen, sei es Apache, sei es egal, was ja auf dem Server installiert ist, gibt es ja sicher dann auch in der Hinsicht dann vermehrt Sicherheitslücken, wenn du halt quasi von innen angreifst. Und von daher sehe ich diese Lücke gar nicht so schlimm, wie sie vielleicht manchmal angeteasert wurde. Ich weiß nicht, wie es bei euch so ist. Also ich sehe jetzt auch nicht den Grund, mein Sudo hier zu aktualisieren. Also klar, ne, wer es machen kann, wer es machen will, ja, ist ja alles cool, ne? Aber am Ende, solange die Festplatte nicht verschlüsselt ist, dann kannst du da sowieso alles machen. Und von daher, ja, sehe ich das jetzt relativ entspannt persönlich auf meinem Heimrechner. Aber wie geht's da euch?
Ja, vom Prinzip hast du da schon weitestgehend recht. Diese Sudo-Lücke bringt nur dann etwas, wenn du wirklich Zugriff aufs System hast. Bei einem Server, der irgendwo im Rechenzentrum oder einer Cloud steht, da tust du ja eigentlich alles Mögliche, um nicht jeden den Zugriff zu gewähren als User. Dementsprechend, wie du schon angesprochen hast, das mit SSH, mit Schlüsseln, dass er sich gar nicht erst als User authentifizieren kann. Zu machen, weil spätestens wenn er die Möglichkeit hat, als User dort auf der Kiste sich einzuloggen, hast du ja in der Regel meistens einen User mit einem gewissen Rechtesatz. Wenn der sogar in der Sudo-Gruppe drin ist, naja gut, dann hast du verloren. Also
Absolut.
dann ist eh zu spät.
Das Einzige, was ich mir persönlich irgendwie vorstellen könnte, wäre eine Sicherheitslücke. Es gibt ja, da kennt ihr euch wahrscheinlich besser aus, da bin ich nicht so drin, aber man hat ja für verschiedene Anwendungen oder sowas dann auch eigene Benutzer erstellt, beispielsweise www-data, glaube ich, oder so, ja, für irgendwie eine Nextcloud habe ich das mal gemacht,
Für einen
glaube ich.
Webserver, ja genau.
Oder so, genau, ja, verbessert mich da gerne. Und wenn man da dann in dieser Webserver-Software eine Schwierigkeit findet, dann kann man das dann doch gehörig von außen in gewisser Weise dann so vielleicht manipulieren, dass das Ding irgendwie am Ende dann auch als normaler Benutzer dann Sudo-Edit ausführt. Also ich denke, dass solche Fehler gibt es wahrscheinlich nicht zuhauf, aber ich glaube, theoretisch wäre da auch eine Lücke denkbar, ja, ob es sowas gibt, weiß ich nicht. Aber das könnte vielleicht nochmal so ein Einfallstor sein, aber ich glaube, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr, sehr gering. Und die sind ja meistens dann hoffentlich auch auf einem aktuelleren Stand. Und wenn solche Sicherheitslücken ja geschehen, dann die sind ja wirklich kritisch, dann die werden ja dann sicher sehr, sehr schnell gefixt innerhalb weniger Stunden, könnte ich mir vorstellen.
Ja, da sind sie eigentlich hinterher. Aber das mit diesen extra Usern machst du ja wirklich, um eben nicht einen Dienst, einen spezialisierten Dienst, wie jetzt www.data, was ja eigentlich für einen Webserver à la Nginx oder Apache gedacht ist, überhaupt in die Sudo-Gruppe reinnehmen zu müssen. Der soll halt nur in seinem Verzeichnis bleiben. Deswegen ist es dort eher unwahrscheinlich, dass man so rum rankommt. Man darf halt nur nicht vergessen, diese User sollten auch dann nicht in der Sudo-Gruppe sein, sofern Sudo installiert ist, muss man ja natürlich immer sagen. Man kann sich ja auch behelfen mit, was mal so eine Alternative, Do-S-Root oder irgendwie so.
Do-S heißt es ja.
Do-S, genau. Hatte ich dann mal gesehen beim, ich komme gerade nicht mehr auf den Kanalnamen von dem
Markus
YouTube.
Markus S.
Ja, genau, genau.
Ja, Dito.
Genau. Ja, also kritisch sehe ich die jetzt wirklich nur als Hardware, beziehungsweise wirklich als physischen Einfallpunkt für ja, Leute, die halt wirklich auf dein System wollen und sich da erhöhte Rechte verschaffen wollen. Da wird es jetzt schon wieder ein ziemlich paranoid, aber ich denke mal, wer aus China zurückkommt mit einem Linux-Notebook, der wird garantiert am Grenzkontrolle schon mit der Sicherheitslücke seine Kontakte gehabt haben.
Das könnte gut sein und ich will jetzt da kein zu großes Fass aufmachen, aber generell, wenn man ja irgendwie dann doch im Ausland ist oder an irgendwelchen Stellen ist mit seinem Laptop, dann wird eigentlich empfohlen, den dann am Ende wegzuschmeißen, weil es könnten irgendwelche Keylogger dann dazwischen eingebaut sein oder irgendwie irgendwelche Kabel oder Antennen innen drin manipuliert sein und so, also am Ende, ja klar, aber ich sag mal so, ich glaube, wenn die Festplatte verschlüsselt ist, was ich meine gehört zu haben, dass diese Sudo-Lücke dann nicht greift. Wie das im System selber dann aussieht, kann ich mir im Echtzeit sein gar nicht so vorstellen, weil sobald das System ja, ich sag mal, hochgefahren ist, sind ja auch alle Daten verschlüsselt, oder?
Nochmal bitte, jetzt war ich leider nicht mitgekommen, hundertprozentig.
Ja, vielleicht war ich da auch etwas zu zügig. Nee, es heißt es nicht, dass wenn man eine verschlüsselte Festplatte hat, dass dieses Bug gar nicht aufgetreten oder auch gar nicht auftreten kann? Oder habe ich mich da verhört?
Also so habe ich es noch nicht gesehen. Es kann aber auch sein, dass ich es einfach übersehen habe. Aber selbst wenn du eine verschlüsselte Festplatte hast und das System läuft und nur dann kannst du ja die Sudo, diesen Exploit ausführen, ist ja das System entschlüsselt.
Genau, darauf wollte ich hinaus. Ja.
Okay.
Ich glaube, vielleicht habe ich da auch was in den falschen Hals bekommen.
Also ich habe es nicht gelesen. Vielleicht, Philipp, hast du da mal was gesehen, dass man gelesen, gehört?
Nö, ist mir jetzt eigentlich auch nicht bekannt.
Ja, kann sein. Dass es einfach nur mal so irgendwo gestreut wurde, aber ich kann es mir A nicht vorstellen und B, was soll es dir dann bringen? Also,
Absolut, ja.
Ich meine, und zudem, wenn die Festplatte ja sowieso schon verschlüsselt ist, muss erstmal der Angreifer diesen
Was meinst du?
Diesen was? Jetzt war
da weg. Ist er weg. Ah gut, ich glaube, der kommt gerade gar nicht so schnell wieder, oder? Hallo, hallo? Naja. Ja, ist schön mit dir, Michael, ne?
Ja, haben wir jetzt wackeliges Internet hier in deutschen Landen?
Kann ich mir nicht vorstellen. Also in Deutschland nicht, nee. Also, ne?
Nee. Wir wollen wir nicht kritisieren. User in your channel, time down. Alles klar.
Da ist er weg, ja.
Da haben wir dann die Bestätigung. Ja.
Naja, aber wir können ja, glaube ich, trotzdem mal weiterkommen, ne? Weil wir haben schon relativ viel Zeit, glaube ich, jetzt darauf verwendet. Also insgesamt, vielleicht nochmal am Ende, ist es krass, dass irgendwie dieses Sudo-Projekt an Code um die 400.000 Zeilen war das? Oder 42.000 Zeilen?
42.000, so die Drehe, genau.
40.000 Zeilen hat es trotzdem noch viel zu lang, eigentlich nur für ein Programm, was dir Sudo-Rechte gibt. Ja? Dieses Do-S ist 4.000 Zeilen lang ungefähr. Hat auch Markus S. auch echt gut in seinem Video rübergebracht. Das ist, ja, also falls ihr Markus S. noch nicht kennt, ne, den auf jeden Fall ein sehr talentierter YouTuber und Linux-Nutzer, kann ich nur empfehlen, mal da vorbeizuschauen, falls ihr da noch nicht wart. Ja, doch so das ein oder andere Video schaue ich mir dann doch schon an.
Den müssten wir eigentlich mal für die Tux-Tage anschreiben.
Das sollten wir machen, das sollten wir machen, ja.
Ja, das müssen wir mal machen. Da könnten wir ja quasi jetzt, wo der Philipp vielleicht gleich reconnected, mal kurz einen Zwischenstatus geben, wie es da aussieht mit den Tux-Tagen 21, was sich jetzt im Februar getan hat.
Absolut.
Oder wie meinst du das? Ja, gut.
Ja, klar, ne? Absolut. Also, ja, da kommt er langsam. Hi. So, ja, wir wollten vielleicht noch mal ganz kurzes Update zu den Tux-Tagen 2021 geben. Ich kann mal ganz kurz berichten. Also, wir haben neue Teammitglieder bekommen. Ja, direkt noch mal zwei Stück. Einmal den Jason und einmal den Uwe. Ja, der Uwe wird sich bei uns in der Organisation mit kümmern. Und Jason wird für die Social-Media-Kanäle, ich sag mal, ja, dann tätig sein und uns nur unterstützen. Und sind beide sehr, sehr nette Leute. Und ja, würdet ihr allerspätestens natürlich dann auf den Tux-Tagen 21 irgendwie mal kurz sehen. Aber ja, das Projekt steht auf jeden Fall nicht still und wächst weiter. Und ich habe gehört, die Technik hat sogar auch ein bisschen was zu tun mal, ne? Außer Däumchen drehen.
Naja, das machen wir dann heute Abend. Vielleicht ist das schon bei dir durchgedrungen, dass wir das dann heute unser kleines Gespräch haben.
Ja, cool.
Also Ergebnisse, ja, genau. Gibt's dann.
Da habe ich mir auch schon ein paar Sachen überlegt.
Ja, das machen wir heute Abend alles. Wenn du schon die zwei neuen auf Social Media und Organisationen machst, müsstest du noch unseren Webseitenbetreuer, weil den hatten wir im ersten Podcast noch nicht angesprochen.
Der Andi, ja.
Genau.
Nee, Andi heißt er, genau. Nee, André, sorry. Ja, mein Andi und ein André. Leute, haltet mal das auseinander. Ja, nee, jedenfalls der André, der ist jetzt seit einem Monat oder seit zwei Monaten dabei. Der ja, überarbeitet momentan die Webseite, schreibt da neue Konzepte und arbeitet beispielsweise gerade an einem Neuigkeiten, an einer Neuigkeitenseite, wo dann alle Feeds dann quasi zusammengemerged sind, sei es Twitter, sei es YouTube und noch ein paar andere Sachen. Da bin ich sehr, sehr gespannt darauf. Und ja, ne? Das sind wohl die Dinge, ja. Natürlich, wir haben noch Februar, also von daher haben wir noch ein bisschen Zeit bis November. Aber das Ding ist im Rollen.
Ja. Was noch im Rollen ist, sind Züge.
Diese Überleitung.
Ja, ich weiß, ich kann das. Nächstes Thema, OpenTTD ist inzwischen auf Steam verfügbar, was komplett an mir vorbeigegangen ist, wenn ich ehrlich bin.
Ja, meinst du OpenTTD oder?
Dass es auf Steam verfügbar ist. Achso.
Ja, nee, also ich habe das auch letztens erst aufgegriffen dann. Es ist ja tatsächlich so, dass immer wieder jetzt Open Source Projekte dann auch auf Steam verfügbar sind. Da ist er wieder weg. Jedenfalls, ja, beispielsweise Super Tuxcard gab es ja schon mal auf Steam, beziehungsweise gibt es glaube ich immer noch. Und jetzt OpenTTD als weiteres Open-Source-Spiel. Siehst du das für nötig oder weiß ich nicht, um ehrlich zu sein.
Was, dass es solche Spiele auf Steam gibt?
Ja, also keine Ahnung. Meinst du, die erlangen dadurch dann doch nochmal eine große Popularität? Jedenfalls eine große Reichweite auf jeden Fall wahrscheinlich, oder?
Über die Reichweite von so einem von so einer Vertriebsplattform, was nun mal Steam ist, auf jeden Fall, weil bessere Werbung kannst du eigentlich gar nicht haben als das. Weil im Endeffekt kostet es dir nichts. Es kostet Valve relativ wenig, das einzupflegen. Und du hast immer noch eine relativ bequeme Art, dein Spiel zu vertreiben über, ich sag mal, den Linux-Repository-Weg hinaus, weil ich kann mir vorstellen, dass jetzt da auch ganz viele Windows-User erstmal so wirklich darauf aufmerksam gemacht werden.
Okay, stimmt, da gebe ich dir recht, ja, weil ja viele, viele Spiele, die jetzt im Open-Source-Bereich so sind, haben, oder insgesamt auch Programme, ja, finden nach und nach jetzt auch wirklich bei Windows Einzug, ja, wie beispielsweise Guardian Live, ja, das war am Anfang nur für Linux verfügbar und mittlerweile habe ich gehört, dass doch anscheinend auch Guardian Live mittlerweile ganz gut auf Windows funktioniert. Na? Oder ich glaube, Blender ist auch auf Steam verfügbar. Schaue ich mal schnell nach.
Ja, müsste sein, habe ich irgendwann mal gesehen.
Ja,
das
genau.
Ist schon eine Weile her, das kann ich bestätigen.
Ja, seit 2015. Ja. Mhm. Ja, also hat jetzt schon in diesem Monat 893 positive Bewertungen bekommen, ne? Allein in diesem Monat, das ist eigentlich schon ordentlich. Und auch alleine, wenn man dadurch dann halt, ja, keine Ahnung, vielleicht nur 5% oder sowas neue Nutzer dazu bekommt, in gewisser Weise, dann ist es ja auch schon was. Also von daher, ich bin gespannt. Das OpenTTD wird am 1. April veröffentlicht auf Steam. Bin ich mal gespannt, ja, ob es da dann vielleicht dann doch, ich sag mal, mehr Bewegung gibt. Also bei Super Toxcard weiß ich nicht, ob das mit Steam zu tun hatte, aber es war mal eine große Flaute da mit Streckenerstellern und so weiter. Aber ich habe das Gefühl, so ungefähr zeitgleich mit Steam sind dann doch noch mehr Strecken veröffentlicht worden, beziehungsweise haben mehr Leute dann Strecken gebaut. Das ist eigentlich ganz cool. Aber ja, lass uns überraschen, oder?
Ja, ich denke. Aber Philipp, wie ist denn deine Meinung dazu?
Ja, ich kenne mich da gar nicht so aus. Also bin ich jetzt nicht so im Boot drin.
Ach so, okay. Er ist ja nicht weiter wild. Schon mal oben.
Nicht auf den Zug aufgesprungen, sorry.
Oh, ja, ja, der, genau. Der hätte aber genau von mir kommen können. Da ärgere ich mich jetzt, dass ich den nicht gehauen habe. Ja, gut. Also auch noch nicht OpenTTD gespielt in der Hinsicht.
Genau, ja.
Musst du mal machen. Habe ich erst vor, ich glaube, 3 oder 4 Wochen mal wieder ein bisschen gespielt und dann mir eine viel, viel zu große Map erstellt, sodass ich irgendwie nach zwei Tagen, wollte ich schon sagen, nach irgendwie so 2 Stunden gesagt habe, so hey, bis du da irgendwie mal was Funktionierendes, dann jede Stadt verbunden hast, dann bist du auch schon irgendwie 50 gefühlt. Also von daher habe ich das dann leider wieder gelassen. Aber wer es noch nicht gespielt hat, ich habe da teilweise echt Stunden oder teilweise auch Tage drin versunken oder drin versenkt. Probier das mal aus. Spätestens, wenn auf Steam verfügbar ist.
Ja, meins ist es nicht, weil einfach zu viel da ist, was man da beachten muss. Beziehungsweise, da holt mich in dem Moment das Spiel einfach nicht ab. Beziehungsweise bin ich nicht der Typ für, sag es mal so. Das ist nicht das ist nicht Schuld des Spiels. Das Spiel ist ganz gut gemacht, so was ich gesehen habe. Es ist nur einfach nicht meins.
Und das Mikromanagement ist bescheiden. Also du bist teilweise manchmal 10 Minuten nur damit beschäftigt, die veralteten Züge dann auszutauschen. Das macht keinen Spaß. Ist auch in gewisser Weise Arbeit vielleicht.
Ja klar, aber irgendwo ist es ja auch ein Vorankommen und eine Beschäftigung, wa?
Absolut.
Also dementsprechend, das passt schon. Ja, cool. Also ich bin immer ein Freund davon, dass irgendwelche Open-Source-Spiele auf großen Plattformen zum Tragen kommen, beziehungsweise erscheinen so, nicht zum Tragen, die erscheinen. Einfach, weil sie dann über den ich sag mal, Linux-Repository-Weg hinaus auch mal auf andere Betriebssysteme verbreitet werden. Sprich Windows und wer auch immer auf Mac zockt, vielleicht auch Mac.
Und ich schaue hier gerade auf Steam. Irgendwie gibt es anscheinend SuperToxCard nicht mehr auf Steam. Das heißt, also ich wusste, es war mal im Steam Greenlight drinnen, aber ist irgendwie mittlerweile wieder draußen. Keine Ahnung. Aber gut.
Ja, dann ist es so. Was ich aber spannend finde, ist das nächste Thema, nämlich Googles Datenbank für Schwachstellen in Open-Source-Projekten. Habt ihr das mitbekommen? Ich ehrlich gesagt gar nicht mal so wirklich. Erst als ich die Recherche dazu gemacht habe, muss ich auch zugeben, das ist irgendwie an mir vorbeigegangen, weil ich sonst immer die CVEs auf den, wie hieß denn die Seite, wo die CVEs stehen? CVE.org? Ach, keine Ahnung. Da gibt es eine offizielle Seite dafür.
Okay. Ja, also am Ende, die jetzt davon auch noch nichts gehört haben, dass darum handelt es sich halt um eine Plattform, die eben automatisch teilweise auch direkt Schwachstellen dann mit einträgt und verschiedene Open-Source-Projekte, glaube ich, prüft. Ich glaube, um die 300 Open-Source-Projekten bis jetzt. Nee, warte mal, nee, das ist was anderes. Jedenfalls, es werden viele, viele Open-Source-Projekte da drin sein, wahrscheinlich auch so um die 300 oder mehr. Jedenfalls soll das halt eben eine API darstellen, wo man dann als Programm oder als Programmierer dann checken kann, okay, gut, hat diese Version von diesem Programm schwierige Sicherheitslücken oder so, und das muss man sagen, hat man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm, dass Google dann doch da echt sehr, 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 sehr viel sich bemüht, solche Open-Source-Projekte dann auch, ich sag mal, sicher zu halten, weil die beschäftigen sich ja nicht nur seit diesem Jahr, ne, mit irgendwie Sicherheitslücken in Open-Source-Projekten. Da gibt es dieses OSS-Fass. Hat da jemand von euch schon was von gehört zuvor?
Nee, ich persönlich nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie es beim Philipp ist. Das OSS-Fass sagt mir nichts.
Ja, sagt mir auch nichts.
Echt?
Na, jedenfalls, das Ding hat mittlerweile, also das ist so ein automatisches Tool von Google, das durchforstet sehr, sehr viele Open-Source-Projekte, also insgesamt über 275, glaube ich, und hat mittlerweile automatisiert über 25.000 Bugs gefunden.
Ach, das ist ihre Testing-API. Ah.
Genau.
Von der habe ich mal was gelesen, aber der Name war mir jetzt. Okay.
Ja, sorry. Ja, jedenfalls, diese Testing-API oder OSS-Fass, die wird dann auch automatisch in diese Datenbank dann diese Fehler eintragen, was, glaube ich, auch ein großes Potenzial haben könnte, später dann für die Sicherheit. Und ja, ist auf jeden Fall meiner Ansicht nach ein gar nicht so zu unterschätzendes Thema, ja, weil Open Source bedeutet nicht ganz sicher, also nicht immer direkt sicher, ja, sie sind Sudo oder anderen Fehlern, die es sicher schon echt häufig und ich sag mal auch kritischere Sicherheitslücken gibt oder gab, die sind bei einem proprietären System natürlich auch da, aber könnten halt genauso getriggert werden in gewisser Weise, nur dass vielleicht nicht so viele Leute dann drauf gucken, um diesen Fehler potenziell zu finden. Das heißt, also es gibt, glaube ich, bin mir ziemlich sicher, auch noch relativ viele Bugs, irgendwie beispielsweise im Windows-Kernel, die wahrscheinlich da schon seit 10 oder 20 Jahren rumschlummern, ne? Oder bis jetzt einfach noch keiner gefunden hat. Ich denke, ja, das betrifft jedes Stück Software einfach. Und das finde ich gut, dass da Google sich dann auch nochmal bei den Open-Source-Projekten so engagiert. Sie nutzen sie ja auch selber. Ne? Also die haben ja auch einen großen Nutzen davon.
Ja, das muss man wirklich mal diesem bösen Geist Google zugutehalten. Es gibt ja auch von Google spezielle Docker-Container, die ohne eine Bash oder ohne eine Shell laufen. Ich weiß jetzt nicht, ob du da schon mal was von gehört hast. Es gibt wirklich von Google bereitgestellte Container ohne Shell, damit du einfach dort nicht die Angriffsmöglichkeit einer Shell im Container hast.
Ja, habe ich von gehört. Also wir setzen das bei uns, glaube ich, auch aktiv ein.
Ja.
Soweit ich weiß, für Projekte.
Der Name ist mir nur gerade entfallen. Die haben einen speziellen Namen. Aber das fand ich ganz cool von Google, die da wirklich gesagt haben, wir sind da mal hinterher, auch für die, wie heißt sie denn jetzt, Cloud Native Foundation? Nee.
Das wüsste ich jetzt nicht.
Ja, nee, für die, ich komme gerade nicht auf den Namen. Das für die Open Container Initiative? Die nutzen es stark mit der Containerei, sagen wir es mal so, und tun sich dahingehend auch stark mit engagieren, was die Sicherheit der Containerei angeht. So, machen wir mal so den Punkt runter. Und das ist denen wirklich zugute zu halten.
Ja, und nicht nur das, dieser Source Code jetzt von diesen Open Source Vulnerabilities von dieser Datenbank, gibt es auch auf GitHub unter der Apache 2 Lizenz, also kann auch jeder für sich selber dann bauen und seine eigene Datenbank dann hosten. Und das ist wirklich, ja, also man kann bei Google natürlich vieles rumschimpfen, sie bauen ja auch viel Mist teilweise, ja, aber in der Hinsicht sind sie dann doch echt schlau, und ich bin mir sicher, das wird denen auf lange Hinsicht auch wieder helfen, und ja, die profitieren natürlich auch davon, aber vielleicht ist es eine der wenigen Firmen, glaube, mittlerweile kommen auch mehr drauf, die es dann doch verstanden haben, so doch sich, wenn man sich in einem Open-Source-Projekt so, ich sag mal, engagiert, dann bekommt man sicher auch wieder was zurück. Und das, glaube ich, sehen vielleicht immer mehr Firmen in der nächsten Zeit oder in den nächsten Jahren vielleicht, oder?
Ja, denke ich auch. Also ich sag mal so, es ist nicht nur ein Trend, es ist eigentlich auch fast die Pflicht als Firma, wer großartig Open Source einsetzt, sich dahingehend auch zu beteiligen, dass Open Source weiterlebt. Vor allen Dingen auch in puncto Sicherheit. Das ist so eine Werkzeugpflege, die man nun mal machen muss. Und wenn man jetzt sein Geld mit der Dienstleistung unter Zuhilfenahme von Open Source verdient, weil was ja eigentlich ein gängiges Geschäftsmodell nun mal ist, also sehe Univention oder Proxmox oder wen haben wir denn noch so? Nextcloud, die haben ja immer ein Grundprodukt, was es quasi für umsonst würde ich jetzt nicht sagen, was immer zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung steht, das ist dann meistens die Community Edition oder eine Community Edition. Und dann tun sie ja ihre eigene Dienstleistung als Support eben für die ganzen Geschäftskunden vermarkten. Mhm. Und das ist eben, wenn man so ein Geschäftsmodell hat, dann sollte man eben auch gerade über diese Community Editions die Software verteilen, damit sie genutzt wird. B, ist das ja auch noch ein ganz starker Eigennutzen. Je stärker sie genutzt wird, desto öfter wird quasi eine externe Code-Review gemacht. Und so,
richtig.
Und so werden halt Sachen auch gefunden, die man dann wieder in seinen eigenen Support übernehmen kann. Natürlich auch komplett ins Produkt, wenn es da sicherheitskritische Sachen gibt. Gehört für mich zum guten Ton. Also Punkt aus Ende. Wer Open Source nutzt, sollte sich auch im Open Source Umfeld so beteiligen, dass Open Source lebt und sicher ist.
Absolut, ja, absolut.
Das sehe ich auch so.
Und ich finde, ich glaube, da kann man eine gute Überleitung ziehen zu unserem nächsten Thema, oder? Also, wenn es in Richtung Community Edition geht, ne? Weil
LibreOffice baut ein bisschen um, habe ich gesehen. Ab der Version 7.1. Also die normale Version wird jetzt zur Community-Version. Schön. Das ist, muss ich echt sagen, da tue ich zum Ende mal mein Fett dazu abgeben. Aber du kannst ruhig gleich mal übernehmen.
Ja, also insgesamt, ich habe mal geschaut, so, ja, was bietet denn diese Version 7.1 sonst noch, ja, die jetzt kommt? Sagen wir so, funktionstechnisch gar nicht so viel. Also da ist wirklich nur dieser Schritt dazu, dass man sagt, okay, dieses LibreOffice, was wir bis jetzt haben, tun wir in die LibreOffice Community Edition ändern oder beziehungsweise auch umbenennen, weil seit einiger Zeit tut die Open Document Foundation oder sowas,
ja.
So heißen die. Ich glaube, die kommen sogar aus Deutschland, kann das sein? Oder jedenfalls
einen großen
Teil in Deutschland.
Das auf jeden Fall. Ob sie jetzt 100% aus Deutschland kommen, weiß ich nicht.
Das sicher nicht.
Ja. Aber die ODF, Open Document Foundation, hatte, glaube ich, einen großen Anteil hier in, ich möchte mal meinen, was mit Stuttgart gelesen zu haben.
Ja, ich google mal schnell neben dessen, aber jedenfalls, ja, die haben halt eben gesagt, okay, gut, diese freie Version wird jetzt zur Community-Version umbenannt, sodass man eben unsere bezahlten LibreOffice-Versionen quasi, ja, es gibt da sogar kommerzielle Varianten, ne, also die sind dann, heißen dann LibreOffice Enterprise in die Richtung, ist natürlich auch für Unternehmen gedacht und da gibt es dann halt auch professionellen Support, was ich persönlich auch super, super wichtig finde und auch meiner Ansicht nach bei mehreren Open Source Software Projekten so geschehen sollte, dass man halt eben, ja, wie du schon eben gesagt hattest, mit Univention und Nextcloud und wie sie alle heißen, dass man halt eben sagt, okay, wir bieten eine kostenlose Variante an, eine Community-Funktion, dadurch verbreitet sich das Ding natürlich mehr, wird in gewisser Weise auch zum Standard, ja, was einfach nur quasi kostenlose Werbung dann ist, wenn man so will. Und dann trotzdem, wenn dann doch ein paar Unternehmen kommen, die wollen dann meistens eine gewisse Sicherheit, einen gewissen Support haben, einen gewissen Service, diesen kann man dann doch meistens relativ auch gewinnbringend verkaufen. Also soweit ich weiß, ist jetzt beispielsweise Nextcloud, dieser Nextcloud-Support, ist gar nicht günstiger als irgendwie, wenn du jetzt beispielsweise eine Office 365 Cloud oder sowas dann mietest als Unternehmen in gewisser Weise. Das kostet schon meistens mehr, aber gut, hast vielleicht auch höhere Ausgaben im Support, weiß ich nicht, aber jedenfalls ja, ist es dann doch meisten dann oder vielen dann wichtig, dann doch nur freie Varianten zu verwenden, um zu wissen, okay, gut, was macht eigentlich das ganze Unternehmen mit den Daten oder die Software mit den Daten? Und das finde ich eigentlich ganz gut. Ja, dass LibreOffice da jetzt, also sie sind schon zuvor auf den Zug aufgesprungen. Ich weiß noch nicht, wie lange, aber auf jeden Fall wird es jetzt, denke ich mal, mehr in den Köpfen von uns mal verankert. So, hey, gut, LibreOffice gibt es auch als Bezahlversion, weil ich persönlich wusste das zuvor nicht. Wusstet ihr das zuvor?
Ja. Nee, an sich nicht eigentlich. Also ich hatte immer die freie Version. Also ich wusste wirklich nicht, dass eine gibt, die was kostet.
Ja, ich wusste das sogar schon eine ganze Weile, weil wir, beziehungsweise weil ich ja zum Beginn meiner ganzen IT-Karriere in der Ausbildung noch Windows-Rechner regelmäßig eingerichtet habe und wir hatten so eine Service-Pauschale, oder haben die immer noch, dass da so eine Grundauswahl an Software schon drauf ist. Mitunter sind das immer Open-Source-Geschichten gewesen, auf Windows-Rechnern muss man jetzt mal ganz dazu sagen. Weil ja per Default ja kein Office dabei ist. Dafür möchte ja Microsoft ganz gerne Geld haben. Ne? Dementsprechend haben wir da relativ oft immer nach dem neuesten LibreOffice-Installer gesucht. Und da ist es mir schon aufgefallen, dass es wirklich da schon recht lange diese Business-Variante oder Enterprise-Variante gab mit Support. Da würde ich jetzt mal ganz gerne zu meinem Fett kommen. Ich finde das ein bisschen schwierig, warum sie es jetzt so machen mit Community Edition und Enterprise Edition. Es ging ja vorher genauso. Also ich finde es jetzt ein bisschen komisch. Das ist so ein bisschen wie mit der Docker-Variante. Da gibt es ja auch eine CE und eine EE-Version. Also CE Community Edition und EE ist dann Enterprise Edition. Weiß ich nicht. Also ich kann gerade nicht so richtig diesen auch Marketingrecht technischen Schritt dahinter verstehen, warum sie es jetzt einfach so machen. Das ging ja seit Version 0.1 scheinbar auch ohne. Weiß ich nicht, ob das jetzt der Anfang vom Ende ist. Keine Ahnung. Also da gucke ich mir an, was da rauskommt. Nichtsdestotrotz nutze ich Libre sehr, sehr gern und ich hoffe, dass das noch lange lebt, das ganze Projekt. Dass das nicht vielleicht so ein Schuss ins Knie wird. Man weiß es noch nicht, wie es die Community aufnimmt.
Also generell hat der LibreOffice, glaube ich, vielleicht haben die neue Marketingabteilung, ich weiß es nicht, die haben ja auch vor gar nicht allzu langer Zeit einen offenen Brief dann geschrieben an die an die OpenOffice-Community, ja, dass viele immer noch meinen, dass quasi das OpenOffice das aktuellste ist, wobei beispielsweise die letzte große Version vor 7 Jahren oder sowas erschienen ist und da wohl auch jetzt gar nicht mehr so viel kommen wird. Also quasi das Projekt ist, wenn man so will, tot. Und LibreOffice lebt da eher mehr weiter, dass da eigentlich noch in ganz, ganz vielen Volksmund drin ist, so hey, die freie Variante heißt OpenOffice und nicht LibreOffice. Und dann bekommt man da eigentlich dann doch schon ein relativ altes Programm. Und ich kann mich da auch selber dran erinnern, auch bei Freunden oder sowas, dass die das genauso sehen, hä, was? Was ist LibreOffice? Und jedenfalls, ich glaube, im Zuge dessen, vielleicht versuchen sie wirklich, in der Hinsicht marketingtechnisch einfach ein bisschen besser aufgestellt zu sein seitdem und nehmen diesen Schritt halt, dass sie das für in LibreOffice Community Edition halt umwandeln, dass man das halt vielleicht besser trennen kann. Und also meiner Ansicht nach ist... Ich glaube, sonst Auswirkungen hat das Ganze nicht, ist ja nur dieser Name. Und generell würde ich mal sagen, hat das den, ich weiß es nicht, ob es andere Unternehmen gab, die auch sowas erstmal mit Community Edition gemacht, beziehungsweise erstmal nur normal und dann Community Edition umbenannt haben. Aber sagen wir mal so, es gibt viele Open-Source-Projekte, die dann das machen. Und von daher gehe ich jetzt mal nicht davon aus, dass jetzt auf große, beziehungsweise auf großen Gegenwind zu rechnen gibt. Und ganz kurz, die Document Foundation, die hinter LibreOffice steht, hat ihren Sitz in Berlin am Kurfürstendamm 188. Könnt ihr mal gerne vorbeischauen. Na gut, gerade nicht, heute gerade ist Corona, aber ja.
Ja, reisetechnisch ist das nicht so weit weg von mir. Das ist mal so ein schöner Nachmittagsausflug, wenn Corona nicht wäre.
Oh ja. Ja, wie siehst du das, Philipp?
Ja, ich nehme mal an, dass es da auch bezahlte Entwickler gibt, wenn ich jetzt nicht falsch liege.
Sicher, sicher. Gibt es ja bei ganz vielen Open-Source-Projekten, ne?
Und dass die halt deswegen das umstellen auf oder beziehungsweise trennen von Personal und Community Edition.
Ach so, die Personal meinst du? Also, dass man so eine Bezahlversion bei LibreOffice auch hat als Einzelstehender? Das weiß ich gar nicht so. Muss ich mal schauen. Oder weißt du da was? Micha?
Nee, habe ich so jetzt nicht auf dem Schirm. Aber ich wollte nur noch mal ganz kurz zum Klarstellen sagen, das hat für mich so ein ganz leichtes Geschmäckle der Forcierung eines Businessmodells, was sie eh schon hatten. Und ich hoffe jetzt nicht, dass sie damit auf die Nase fallen, dass das die Community jetzt sagt, oh, jetzt wollen sie in die Kommerzialisierung, jetzt nehmen wir das Projekt nicht mehr. Das wünsche ich mir definitiv nicht für LibreOffice. Aber die Chance besteht, dass es so aufgenommen wird. Und da hoffe ich eben nicht, dass es so passiert. Nur um das mal klarzustellen. Das war das, was ich eigentlich vorhin damit ausdrücken wollte.
Weil ja, voll verständlich.
Docker gibt's, ist ja auch gern genutzt als Community Edition. Da funktioniert's ja.
Gibt sicher auch mehr Benutzer in der Community Edition als in der Bezahlversion. Also,
das hast du eh bei diesem Geschäftsmodell, ja, dass wirklich nur die Spitze des Eisberges diese Enterprise- oder Bezahlversion nimmt. Und der ganz große Manpower-Anteil sich unter der Wasseroberfläche versteckt.
Also ich finde das generell eigentlich, also ich weiß nicht, wie ihr das insgesamt seht zur Kommerzialisierung von Open-Source-Projekten. Meiner Ansicht nach tut sich das jetzt nicht beißen. Ne? Klar, okay, die LibreOffice oder also LibreOffice selber ist anders groß geworden. Man muss ja sagen, die Document Foundation, also sind vielleicht dann doch nochmal relativ alte Hasen dann schon dabei, vielleicht von ganz, ganz früher. Aber OpenOffice hat ja eine, oder insgesamt dieses Office-Programm, hat das schon eine ziemlich bewegte Vergangenheit. Also die gibt es ja schon, ich weiß nicht, aus den 80ern, glaube ich, schon fast. Und hat sich gefühlt 3 oder 4 Mal neu gebildet, beziehungsweise umstrukturiert das Projekt und hat schon viel, viel durchgemacht. Und das jetzt quasi, wenn man so sagen will, jeder andere könnte ja auch dann aus dem alten OpenOffice oder auch aus dem LibreOffice dann halt so seine eigene Version machen. Vielleicht könnte das sauer aufstoßen, dass andere meinen so, hey gut, die haben eigentlich dieses Projekt jetzt gar nicht so initiiert, wie vielleicht jetzt ein Univention oder, ja gut, Nextcloud hat es auch nur geklont, ne? Aber wisst ihr, worauf ich hinaus will?
Ja, das ist richtig. Aber ja, deswegen, also ich hoffe eben nicht, dass es denen auf die Füße fällt, weil groß geworden sind sie eben als, wir sind eine komplett freie Initiative und wir machen die Software frei und ich hoffe es für die nicht, dass es denen irgendwo negativ aufstößt. Ich gönne denen das auch, das können sie gerne machen, aber wie gesagt, das hat so einen ganz leichten Geschmack für mich, wo ich mich selber hinterfrage, warum machen sie es jetzt so? Deswegen fand ich ja vorhin ganz interessant, ob du gefragt hast, ob sich die Marketingabteilung einfach dahinter geändert hat. Kann alles sein. Ich hoffe nur, dass es denen nicht auf die Füße fällt.
Das hoffe ich auch.
Also ich wünsche es denen definitiv nicht. Ich würde gerne noch ganz lange LibreOffice von den Machern so weiter benutzen wollen.
Ich denke, da können wir uns alle mit anschließen.
Ja, denke ich auch. Apropos anschließen, was ich auch immer relativ unregelmäßig in letzter Zeit anschließe, ist ein USB-Stick mit einer Installations-ISO drauf.
Okay.
Das wird demnächst erst wieder passieren, wenn es den neuen Installer für einen Ubuntu-Desktop gibt. Da gibt es ja ab der Version 21.10, also die im Oktober jetzt erscheinen wird, einen neuen Installer, dabei? Beziehungsweise ist der per Default dabei oder ist der testbar dabei?
Ich glaube, er wird ab 21.10 Default dabei sein. Gehe ich mal ganz stark davon aus.
Das ist schön, da muss man da nämlich nicht so ein bisschen rumspielen, wenn man den wirklich mal forciert testen will. Wenn er dabei ist, ist das super. Ja, der bisherige, muss ich auch ganz ehrlich sagen, der hing mir auch schon langsam aber sicher aus den Ohren raus. Es war immer dasselbe. Wie hieß er? Der Ubiquiti. Der ist ja fast so alt wie die Steinkohle selbst bei Ubuntu. Also der ist seit 2006 dabei und die erste Ubuntu-Version war 2004, wenn ich mich jetzt nicht irre. Also
ja, oder 2005 sogar. Erst richtig draußen dann, ne? Also echt krass. Also direkt am Anfang drin gewesen. Man muss ja sagen, Ubiquiti hat ja auch gut dazu geführt, dass super, super viele Leute dann Linux dann darüber kennengelernt haben, beziehungsweise das erste Mal installieren konnten, weil es, ich glaube, der erste einfache Installer war. Ja? Also damals gab es noch kein Calamaros oder so, oder was es jetzt noch an Alternativen gibt. Das, sagen wir es so, hat halt sehr, 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 sehr viel vereinfacht. Und ja, gut, ist ganz klar, dass man nach 2006 sagt, okay, gut, das Ding ist jetzt über 14 Jahre alt, dass man das vielleicht mal austauscht, ist vielleicht gar nicht mal so schlecht. Und zumal, ich glaube, was Sie da auch geschrieben haben, dass das Ding dann irgendwie umzuschreiben oder neue Funktionen dann darauf hinzuzufügen, eigentlich sehr ineffizient ist, beziehungsweise einfach, ja, ist halt ein ganz Stück, ganz altes Stück Code, was wahrscheinlich selten auch gewartet wurde in gewisser Weise oder vielleicht modernisiert wurde. Und jetzt sagt man, okay, gut, jetzt begräbt man den Ubiquiti, er hat ausgedient und sie nehmen jetzt den Installer Curtin als Grundlage, habe ich gelesen. Habt ihr den jemals gehört oder benutzt?
Gehört ja, aber benutzt noch nicht. Zumindest nicht bewusst. Ich weiß nicht, wo der überall dabei sein könnte.
Ja, also ich habe tatsächlich dann das erste Mal davon gehört, ja. Also irgendwie ist das wohl, ich sag mal, ja, ich glaube, ist auf jeden Fall nicht grafisch. Und ja, ist halt ein relativ einfacher Installer, wenn man so will, der dann halt ja, nach und nach Linux installiert. Und ja, also man nimmt diesen Curtin als Grundlage, tut das sich ja auch weiterentwickeln und so weiter und setzt auf das grafische Framework von Google, was anscheinend relativ neu ist, namens Flutter. Also Flutter. Ja, ich muss sagen, ich habe davon bis jetzt noch nichts gehört. Habt ihr von Flutter was gehört?
Gelesen auf jeden Fall.
Ja, habe ich auch schon mal gehört.
Aber wirklich aktiv habe ich mich jetzt nicht damit beschäftigt, weil, ja, man weiß, was es ist, man kann es dann irgendwann mal einordnen, aber solange man es noch nicht in der Hand hat.
Ja, richtig. Nee, ist so eine grafische Bibliothek, würde ich einfach mal ganz formlos sagen. Die jetzt, glaube ich, seit einem halben Jahr ungefähr für Linux verfügbar ist und was da momentan, denke ich, noch ziemlich weiterentwickelt wird und verbessert. Beispielsweise von einem halben Jahr war man noch nicht mal fähig, darunter GTK mit zum Laufen bringen oder jedenfalls hat da noch viel gefehlt und das ja, hat den Vorteil, also Flutter hat halt diesen Vorteil, dass es eine eigene IDE auch hat. Ja, wie Visual Studio Code oder Android Studio oder sowas, gibt es für Flutter dann halt so eine IDE, wo man dann halt auch, ich glaube, dann auch plattformunabhängig dann Anwendungen schreiben kann, so wie ich das verstanden habe. Und ja, das ist quasi dieses Google-Projekt. Ich glaube, das ist auch Open Source. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was Canonical daraus macht. Ja? Also generell, ich glaube, wenn Canonical immer irgendwas angefasst hat, dann wurde es jedenfalls sehr, sehr häufig gar nicht mal so gut am Anfang. Wobei, das kann man jetzt auch nicht sagen. Also auch wenn ganz, ganz viele auf Snap zum Beispiel rummeckern, dann hat Snap dann doch wahrscheinlich unter Ubuntu vor allem Ding oder auch unter Ubuntu Server mittlerweile eine relativ große Bedeutung und das haben sie schon ganz gut hinbekommen, würde ich mal so ganz grob sagen. Also von daher, ja, könnte das Ganze interessant werden, wie das am Ende aussieht. Also, was. User in your channel timed out. Ach, da ist der.
Er hat schon wieder ein wackeliges Internet heute. Das ist ja furchtbar.
Und das in Baden-Württemberg, ey.
Verrückt. Also ich möchte eigentlich nicht immer so auf Canonical bashen. Und ich muss eigentlich nur sagen, optisch haben die eigentlich bis jetzt immer eine solide Arbeit abgeliefert. Das Einzige, wo sie mal echt gegen Windmühlen gekämpft haben, war 2010? Nee, war das mit der 12.4er-Version oder war schon in der Vorgängerversion das Unity, den ja Unity Desktop dabei?
Ja, 2011 war das, glaube ich, irgendwann.
Dann war es in der 11.10 das erste Mal dabei. Ja. Also mit Unity, da habe ich mich auch schwer getan zum Anfang, weil das war so ein ziemlicher Bruch, aber sah immer sauber aus, hat immer funktioniert, das muss man definitiv sagen. Und auch so ein Ubuntu in der Grundausstattung sieht nicht so langweilig aus wie ein Debian in der Grundausstattung.
Nicht nur das, sagen wir es so, Ubuntu hat ja auch das ein oder andere Derivat mittlerweile. Also hat ja gefühlt mehr Derivate als Debian.
Der Vergleich. Canonical
ja da sehr, sehr viel. Also ja, klar, der hinkt auf jeden Fall, aber.
Ne? Aber richtig. Du weißt, weil du vergleichst ja jetzt das Derivat von Debian mit. Also du merkst...
Ja klar, absolut, ja. Aber sagen wir es so, es ist ja unglaublich, dass Ubuntu selber, wobei es eigentlich nur ein Derivat auch ist, dann doch so viele Derivate selber nochmal
bekommen hat. Ja, weil sie doch sehr viel richtig gemacht haben, weil es halt absolut. So schön ist. Also,
absolut. Und Canonical macht teilweise vielleicht Sachen, die können wir manchmal nicht verstehen, aber generell, ich glaube, die sehen das auf einer sehr, sehr professionellen Ebene. Und von daher, sie sind nicht umsonst immer noch, ich glaube, das ist der meistgenutzte Linux-Desktop, den es gibt. Und von daher, also ja, also ich denke, da wird auf jeden Fall was draus, beziehungsweise auch aus den nächsten Versionen. Meiner Ansicht nach, seit der Ubuntu-Version 16.04 oder 18.04 war, glaube ich, das erste Mal der GNOME-Desktop drin, muss ich sagen, hat der Canonical auch den Ubuntu-Desktop nochmal auf neue Höhen gehoben quasi oder Ebenen gehoben und hat das GNOME-Projekt ja damit dann auch, so indirekt dann doch nochmal groß befeuert, ja, weil ich glaube, ansonsten gibt es ja gar nicht so viele Distros, die wirklich standardmäßig auf GNOME setzen, vielleicht höchstens Fedora, wenn man will. Es gibt natürlich sehr viele Community Editions von irgendwelchen Sachen dann, aber Ubuntu war da schon ein großer Teil. Und das finde ich eigentlich gut, ja, dass sie dann auch gesagt haben, okay, gut, irgendwann macht es keinen Sinn, dann nochmal was Eigenes zu bauen oder das eigene dann weiter zu verwenden, ja, wenn es das andere auch, ich sag mal, mit viel, viel weniger Aufwand gibt. Und da sind sie dann ganz einfach auch etwas wirtschaftlich. Und ich denke, das bin ich sehr gespannt. Und auch wenn ganz, ganz viele rummeckern, so, hey, schon wieder ein neuer Installer, also ganz ehrlich, sollen sie mal machen und dann können wir ja später nochmal bewerten, ob er wirklich so blöd ist, wie viele sagen, oder ob er dann vielleicht doch nochmal das Ganze in eine neue Sphäre befördert. Also von daher, ich bin sehr gespannt.
Ja, ich auch. Also mal gucken, wo es da hingeht. Und ich bin auch wirklich echt nicht gehypt, aber ich bin ziemlich gespannt drauf, was sie machen, wie sie es aussehen lassen, ob sie es an einigen Stellen vielleicht sogar mal wieder verkacken, möchte ich jetzt nicht sagen, aber wenn sie schon wieder Software zur Auswahl stellen, die nicht als Snap eindeutig deklariert ist, dann muss ich mal eine ernst gemeinte E-Mail schreiben an Canonical.
Kleines Jucken irgendwie in den Fingern schon direkt, ne? Auf der Mail-Taste.
Ja.
Verstehe ich.
Also, absolut. Sie können machen, was sie wollen, aber bitte hinschreiben. Mehr will ich nicht.
Ja. Ist ja auch genauso gewesen, wie sie damals für Unity dann die Suchanfragen, die man im Menü eingegeben hat, die wurden ja dann auch an Twitter und Facebook und so weiter geschickt. Ja.
Und Amazon.
Und Amazon natürlich, ne? Auch ein ganz kleines Softwareunternehmen, was ich jetzt fast vergessen hätte. Mhm. Jedenfalls, das haben sie auch nicht so eindeutig kommuniziert und mir war das damals nicht so bewusst, ne? Aber weiß ich nicht. Tja.
Ja,
bin ich sehr neugierig.
Ja. Eine Sache, wo ich dann auch ziemlich neugierig drauf bin, ist erstens, Philipp, hast du heute das Internet nicht bezahlt? Oder was ist da heute bei dir los?
Nee, ich hatte es auf meinem Laptop und der ist gerade abgestürzt.
Oh. Achso, jetzt bist du einfach zum Desktop gerannt.
Ja, ist vielleicht die bessere Wahl.
Hast du Ubuntu oder was hast du da drauf, was da abgestürzt ist?
Nee, das ist eine ganz komplizierte Sache, weil das ist ein MacBook und da läuft Linux drauf.
Ah, okay, also es ist kompliziert. Ja gut, ist immer schwierig.
Gut, kann ich für mich auf meine private Liste aufstreichen, weil ich überlege auch irgendwie, weil ja, ich mag die Firma Apple nicht, das sage ich auch ganz ehrlich, so wie es ist, weil ich die Firma als Firma nicht mag. Aber die Hardware, die sie bereitstellen, die Produkte, die sind schön. Alles andere nicht. Deswegen habe ich schon ganz lange überlegt, mal auf einem MacBook irgendwo Linux zum Laufen zu bringen. Aber wenn das nicht so geil funktioniert, dann ist das irgendwie nicht so das Richtige für mich.
Ja, das Rumgefrickel, beziehungsweise musst du da ziemlich viel machen, damit es läuft.
Ah, nee, da bleibe ich bei meinem ThinkPad.
Sonst passt ja nicht. Nicht nur das, da hätte ich als Linux-System auch die Nase voll und würde abstürzen. Also das kann ich schon nachvollziehen. Ich bin gemein, ich weiß.
Ja, ach nö. Ja, wie gesagt, also macOS oder wie heißt das? macOS X es reicht mir jedes Mal, wenn ein Entwickler bei uns im Haus die Anfrage stellt, kannst du nicht mal hier helfen und da helfen? Und dann bedient man dieses System und die haben das... Was man denen zugute halten muss, die haben das wirklich für Endverbraucher gemacht, die wirklich Computer als Computer benutzen, aber nicht für technisch versierte Menschen, die einfach mehr machen wollen und sich wundern, warum das nicht geht, beziehungsweise wo das versteckt ist. Also, ich komme auch mit dem iPhone nicht klar. Ich komme nicht damit klar, dass diese eine Taste, die da auf diesem Telefon ist, immer zu drücken ist, komme ich nicht mit klar.
Ich auch nicht. Aber sagen wir es so, also... Ich würde mal sagen, Mac ja, kostet natürlich relativ viel, beziehungsweise halt ein Apple-Produkt, aber dafür ist die Software halt darauf, auch wie du schon sagst, für jeden Dulli benutzbar und da kommt kein Linux dahin und kein Windows. Also von daher, meiner Ansicht nach, hat es schon sehr, sehr eine Berechtigung und ne, ich mag es auch nicht, beziehungsweise ich würde es auch nicht nutzen, aber ja, sie machen dann halt doch andere Sachen verdammt gut, würde ich mal sagen, ne, also. Das musst du ihnen schon zugute halten, würde ich sagen.
Ja, und das auf jeden Fall. Aber was man auch jemandem zugute halten muss, ist Red Hat Enterprise oder Red Hat Linux. Mhm. Weil die haben inzwischen eine kostenlose Variante vom Red Hat Enterprise Linux angekündigt. So, man muss ja jetzt aufpassen, wie man es ausspricht. Red Hat Enterprise Linux ist die Distro.
Ah. Mhm. Ja, wollen wir das einfach als Abkürzung REL nennen?
Ja, können wir auch.
Das klingt so blöd, aber wer weiß, ja. Ja, jedenfalls, ich bin sehr gespannt. Die tun ja damit auch CentOS auf den Friedhof schicken, wenn man so will. Mhm. Also CentOS wird es zum Ende 2021 nicht mehr geben, beziehungsweise wird halt seinen Abschied nehmen. Ich denke, die alten Versionen werden wahrscheinlich noch unterstützt werden. Aber es wird keine neuen Versionen mehr geben. Ja, das wollen die jetzt alles wollen halt diese zweigleisige Schiene da mal, ich sag mal, ein bisschen abfahren, beziehungsweise abbrechen. Und allerdings haben sie ein paar Bedingungen. Also man darf das System selber nicht weiter verbreiten, also auch nicht kommerziell. Ja, man kann jetzt nicht den Code direkt so nehmen, dieses Systems, und auf seiner Download-Seite oder auf seiner Seite zum Download stellen, was ich jetzt so verstanden habe. Das ist sehr unüblich in Open-Source-Projekten und von daher öffnen sie sich ja in gewisser Weise schon ein bisschen, aber ein richtiges Öffnen sieht anders aus, würde ich sagen.
Richtig. Ich denke mal, die werden es ein bisschen machen wie Univention. Da kommt man ja auch erst zum Download, wenn man da ein bisschen seine Daten preisgegeben hat.
Wobei, das muss ich sagen, ich finde Univention eine coole Firma und habe mit denen ja auch schon Produktplatzierungen so gemacht und na, steht da auch voll dahinter. Aber eine Sache finde ich nicht so cool. Das stimmt mit diesen Daten. Und das Witzige ist, du selber musst die Daten nicht mal eingeben. Du kannst nur auf den Haken am Ende drücken und dann kannst du es trotzdem downloaden. Ne? Das haben sie schlau gemacht, muss man sagen. Aber ja, vielleicht wollen sie halt einfach ein paar Daten so, hey, wer nutzt das Ganze? Und als welche Position quasi? Wer lädt das Ganze runter? Und von daher, ja, weiß ich nicht. Aber insgesamt ist da Univention schon freier, ja. Du könntest theoretisch das Univention-Projekt, glaube ich, nehmen und dein eigenes Univention-Projekt dann draus schreiben. Das geht bei Red Hat Enterprise Linux, glaube ich, nicht so einfach, oder?
Nee, ich glaube auch nicht. Also ich bin mir noch nicht sicher, wie sie es machen. Es kann sein, dass man sich wirklich bei denen registrieren muss und sich da quasi einen kostenlosen Produkt-Key eben anfordern muss.
Ich denke auch, dass es so läuft.
Ja.
Also ich glaube, man darf auch nur maximal 15 Versionen haben oder 15 Einheiten, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie die auf 15 kommen pro Person, ich verstehe das nicht. Aber jedenfalls, vielleicht wollen sie dann halt große Unternehmen dann doch schon dann zum Kauf zwingen. Aber halt fürs Probieren und so weiter finde ich das schon mal eine sehr, sehr gute Sache. Du kannst es aber auch zum produktiven Einsatz verwenden. Das heißt, wenn du jetzt ein kleines Unternehmen bist mit irgendwie 6 Rechnern oder sowas, ist es ja auch gar kein Stress. Und
ich denke mal auch, dass sie da auch ein bisschen den Entwicklern entgegenkommen. Gerade so ein Entwickler, der mal schnell irgendwo eine Lizenz, also Lizenz in Anführungsstrichen braucht, um was bei sich zu testen oder direkt im Rechenzentrum zu testen, der dann eigentlich nicht auf die professionelle Grundlage eines Red Hat Linux Enterprises, nee, Red Hat Enterprise Linuxes verzichten möchte, so rum, ist das auch so ein Entgegenkommen an die Entwickler, denke ich mir, mit ganz großen Schritten.
Absolut. Und wenn ich mir gerade, wenn ich mich mal gerade recht entsinne, sind sie da tatsächlich, glaube ich, später als Microsoft, weil Windows 10 kannst du ja mittlerweile eigentlich auch kostenlos runterladen und installieren und auch sogar gefühlt eigentlich nur die ganze Zeit so nutzen. Das ist schon, ja, da war Red Hat Enterprise Linux vielleicht ein bisschen hinterher oder vielleicht haben sie ihre Gründe gehabt, sicher. Aber ich glaube, diese kostenlose Variante wird Red Hat Enterprise Linux nochmal selber sehr, sehr pushen, würde ich mal schätzen. Weil, ja, wie gesagt, wie du schon ansprichst, das Ganze mit den Entwicklern, ich sag mal, einfacher wird. Oder auch, ich sag mal, ja, wenn jemand das mal direkt im Vornherein testen kann und halt schauen kann, wie das so läuft. Gibt es da vielleicht dann doch nochmal eine höhere Zustimmung, wenn man sagt, okay, gut, ja, das System ist vielleicht echt gut, ja, hat seine Vorzüge im Gegensatz zu beispielsweise einem Debian, was ich jetzt dann komplett selber verwalten muss und hast du nicht gesehen. Und von daher bin ich da mal sehr gespannt und ich glaube, ist das Beste, was sie hätten tun können. Vielleicht noch besser, das Ganze noch etwas freier zu legen, aber sie werden ihre Gründe haben und das sehen wir vielleicht gar nicht so als, ich sag mal, 0815 Linux-Nutzer.
Na, was ich sogar noch glaube, und jetzt hoffe ich mich nicht in den Nesseln zu setzen, CentOS war direkt von Red Hat oder war das eine Community-getriebene Distribution?
Also ich hätte gesagt, die Document Foundation, ja, was wolltest du sagen?
Ja, ich glaube, die war erstmal von Red Hat, also die wollten ja quasi auch eine freie Version haben.
Mhm.
Und die haben sie, glaube ich, CentOS genannt.
Also war auch direkt von Red Hat.
Ja, soweit ich das weiß.
Ja, also da sind es dann garantiert wirtschaftliche Gründe, die da auch definitiv mit rein spielen, weil es ist einfacher, ein großes Produkt zu maintainen, sage ich mal, als zwei. Und wenn es quasi dieselben Quellen sind, aber immer im anderen Repo, also irgendwo ist es garantiert auch ums Geld hintenrum gegangen. Und Red Hat ist lange genug gut dabei in der ganzen professionellen Branche. Da war das Wort weg. In der ganzen professionellen Branche, was die ganze Geschichte angeht, um einfach mal eine kleine Kosten-Nutzen-Rechnung aufzustellen. Und da ist es einfacher, ihr Hauptprodukt eben auch unter gewissen Restriktionen, seien es jetzt hier die 15 Lizenzen pro Kopf, auch kostenlos zu verteilen. Das wird da garantiert ein Faktor mit gewesen sein. Also Kann mir keiner sagen. Da kommt schon wieder der gelernte Kaufmann in mir durch. Sorry, aber es ist dann so.
Absolut. Ich denke, die Document Foundation hätte das Ganze dann Red Hat Enterprise Linux Community Edition genannt. Aber das ist dann nochmal eine andere Geschichte.
Ja, das auf jeden Fall. Philipp, hast du noch was zum Anmerken dazu?
Ich hätte eine Frage an euch.
Jo.
Wenn Philipp nichts hätte.
Nee, alles gut.
Seid ihr gespannt, das mal auszutesten? Also ich werde es tatsächlich demnächst, glaube ich, mal austesten und vielleicht mal ein Video drüber machen, weil mich interessiert das dann, wenn es dann wirklich auch so weit ist. Ich weiß gar nicht, wie weit das gerade angekündigt ist oder schon verfügbar ist. Müsst man vielleicht mal schauen.
Ja, mich würde es auch sehr interessieren, vor allem auf systemadministrativer Ebene.
Es ist ja natürlich jetzt eher schon in der Hinsicht. Also ist jetzt, glaube ich, keins, weiß ich gar nicht, oder? Ich glaube, ich ist eher für Server gedacht am Ende, würde ich mal schätzen.
Ja, Server und Workstations, das ist jetzt wirklich da, wo Geld gemacht wird. Da hängt sich Red Hat rein. Red Hat ist ja auch einer der, nee, ist sogar derjenige, der, wie hieß es, SAP-Systeme, SAP-zertifiziert ist. Was als Betriebssystem angeht und was war das andere große?
Ja, das stimmt, aber ich denke mal, OpenSUSE ist da auch dabei.
Zumindest. Das ist SUSE, ne? Hm.
Ja.
Das weiß ich jetzt gar nicht.
Die wollen aufholen, das habe ich auch gehört. Ja, das, also SUSE ist da die große Konkurrenz. Vielleicht noch etwas klein, aber.
Ja, wird spannend auf jeden Fall. Ich werde es garantiert auch ausprobieren. Ich hatte ja mal vor, mal kurz überlegen, vier Jahren dann das Problem, als langer Debian-Derivats-User im administrativen Bereich dann mal mit einem Cent-System konfrontiert worden zu sein. War eigentlich alles kein Problem, weil es gibt ja eh Standard-Tools unter Linux, aber als es dann an den Paketmanager ging, dann musste man dann wieder umdenken. Aber es gab eine schöne Installationsanimation. Das muss man sagen.
Was ist das für Installer nochmal? Ist es YAML? YAML ist es, okay.
Aber es war damals YAML. Ich weiß jetzt nicht, ob es inzwischen gab es doch Zypnia, YAML.
Ich glaube, den habe ich mal gehabt. Also ich habe mal versucht, über CentOS einen Mail-Server dann aufzusetzen, also einen Mailman und so weiter. Mhm. Am Ende bin ich dann doch bei Debian gelandet, weil irgendwie war das dann da doch etwas einfacher am Ende. Also irgendwie hat es unter CentOS nicht hingehauen. Vielleicht war ich einfach zu blöd. Daran liegt es wahrscheinlich. Aber ja. Habe ich auch mal probiert. Naja. Aber ja, es war jetzt auch nicht so mein Fall.
Mail-Server von Hand aufsetzen, das machst du einmal als Fingerübung, aber das machst du nicht mehr in der Realität. Das tut sich kein Admin mehr an. Da wirklich von Hand alle Postfächer und alles zu generieren, da gibt es nicht umsonst die ganzen Benutzeroberflächen für. Beziehungsweise Hosting-Panels.
Wobei, also für Mailman gibt es da eigentlich keine besseren Alternativen, würde ich mal sagen. Also Mailman ist ja so ein E-Mail-Verteilungssystem, wenn man so will. Habe ich jetzt für einen Verein aufgesetzt.
Für Mailinglisten.
Genau, Mailinglisten halt, ne? Das hat dann doch, du hast so deine Probleme gehabt, dass es die meisten Mail-Server dann wirklich akzeptiert haben auch, wenn du von diesem Server aus Mails geschickt hast. Ist nicht ganz einfach und sehr aufwendig. Also, ja, aber ansonsten gibt es da nichts im Open Source Bereich, habe ich so jedenfalls Stand von vor einem Jahr, glaube ich, gesehen. Also, was dann wirklich, ich sag mal, eine Alternative dazu wäre.
Eine Alternative zu was? Sind wir noch bei der Distribution oder sind wir jetzt schon bei Mail-Servern abgeschwiffen? Keine Ahnung.
Abgeschwiffen, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Nee, das wäre jetzt nur ein Mail-Server gewesen. Aber stimmt, wir kommen da etwas aus dem Themengebiet heraus.
Ich wollte mir nochmal sicher gehen.
Red Hat war.
Ja. Ich sag dir, wenn du Docker zugeneigt bist, kann ich dir die Mail-Cow empfehlen als Mail-Server-Projekt. Das ist echt super. Kann ich dir da mal bei Gelegenheit zeigen. Das ist echt easy install und easy use und da ist alles drin, was du brauchst.
Ja, bin ich gespannt.
Ja. Aber kommen wir nochmal zurück eigentlich wieder zu der Ted und ihren Geschichten. Nee, damals war es wirklich Yum als Installer. Aber da war wirklich nur der Yum-Installer. Aber das war eh eine ganz andere Geschichte, um da nochmal ganz kurz auszuholen. Da wurde unser Anbieter, hat unser Serveranbieter, den wir damals genutzt haben für Webserver, wurde ist in eine Insolvenz gegangen, wurde von jemand anders geschluckt. Das ging eine ganze Weile gut. Und bis dann irgendwann die alte Kiste vom alten Anbieter einfach mal sang- und klanglos die Hufe hochgerissen hat. Dann war natürlich großes Telefonbrimborium bei uns los mit hier, da. Naja, das sind doch Root-Server gewesen. Nee, das sind keine Root-Server gewesen. Das sind gemanagte Kisten gewesen. Das haben wir nicht. Doch, ihr müsstet uns den Server wiederherstellen. Und das war gestern. Dann haben sie uns eine Kiste hingestellt mit einem übelst alten Backup. Ich habe gesagt, das ist ein Webserver gewesen. Was haben sie gemacht? Ein CentOS als Grundinstallation hingekommen? Weil da ist ja der HTTPD, was ja der Apache ist, mit drauf. Und das habe ich mir dann angeguckt. Deswegen hatte ich da die Konfrontation mit dem ganzen CentOS und habe dann gesagt, Leute, nee. Und dann habe ich da, glaube ich, am Wochenende komplett umverteilt, die alten Webspaces. Das war dann auch so ein Drama in mehreren Akten. Deswegen hatte ich da den Kontakt zu CentOS. Fand's nicht schlecht, aber ja, ist ein Linux wie fast jedes andere auch. Ich weiß halt nicht, warum da so viele manche drauf schwören. Also, ja, kommt von Red Hat, ja. Aber,
Hat mich jetzt auch nicht überzeugt. Also, da verstehe ich jetzt nicht, warum man da kein Debian nutzen sollte. Aber ich bin da jetzt auch nicht so in der Materie drin, muss ich ehrlich gestehen.
Ja, das verstehe ich auch nicht ganz. Also, ich habe letztens einen WordPress-Server aufgesetzt bei uns, weil wir haben da anscheinend eine Seite, die auf WordPress aufgesetzt wurde. Und mein Chef meinte, ja, die läuft sowieso bei 1.1 auf dem Server anscheinend. Die wollen wir anscheinend kündigen. Und dann wollte er halt eben, dass ich mal von Hand mal eins aufsetze und das läuft dann bei uns lokal. Ist auf jeden Fall kostengünstiger als dass es bei 1 und 1 läuft.
Na, wenn du eh keine hohe Seitenfrequenz hast, ja. Dann kannst du das auch privat, sag ich mal, hosten. Also ein privat in Anführungsstrichen. Bei euch im Haus oder bei euch im Rechenzentrum?
Rechenzentrum.
Na ja, gut,
beziehungsweise
dann.
Haben wir. Das ist, ja weg. Ist eigentlich auch im Haus.
Du warst jetzt teilweise abgehakt. War jetzt euer Rechenzentrum mit bei euch im Haus?
Ja, genau.
Aha, gut. Also habe ich es doch dann richtig rekonstruieren können. Ja, nee. hast du es dann schnell mit Docker Compose hochgezogen oder was hast du gemacht?
Nee, das habe ich alles von Hand, also ohne Docker.
Also wirklich klassisch.
Server und MariaDB und PHP und so ein Kram.
Also klassischer LEMP. Also,
Ja, genau.
Naja, warum nicht?
Wollt das so haben.
Naja, kann man machen. Schön. Kommen wir mal wieder zu was schönem Altgesessenen zurück. Debian. Wobei, so altgesessen ist es jetzt gar nicht, weil Debian als mobiles Betriebssystem, das gab's so noch gar nicht, wenn ich mich jetzt irre. Wenn ich mich jetzt nicht irre, so rum, Entschuldigung.
Wenn ich mich jetzt irre, ja. 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 Ich spreche die ganze Zeit auch solche Versprecher. Nee, habe ich auch noch nicht gehört, dass es das zuvor gab. Und ich bin sehr gespannt und sehr neugierig. Und habe jetzt gerade im Nebenbei schon mal geschaut, ob ich vielleicht irgendwie an so ein Mobian-Phone mal drankomme, weil mich würde es echt sehr brennend interessieren. Mhm. Dann auch für den YouTube-Kanal. Mal schauen, ja. Ob sich da was findet.
Ich finde auch immer diese Wort, also diese Distributionskreation, wie sie immer ihr Debian nennen. Raspbian, Mobian. Übrigens ein super Projekt für alle Leute, die irgendwo einen Singleboard-Computer haben, der aktuell nicht mehr unterstützt wird. Also ich habe zum Beispiel den ersten Banana Pi rumzuliegen und kann den heute noch nutzen, dank dem Projekt Armbian. Also ARM und dann das Bian. Da haben sie wirklich immer Debian und inzwischen auch Ubuntu nachgebaut für diese ARM-basierten Singleboard-Computer. Also da sind Banana Pi, Orange Pies, alte dabei. Also schon das, was ein bisschen rüstiger geworden ist. So als kleiner Geheimtipp, Armbian. Aber nichtsdestotrotz ja, wollen wir jetzt zu Mobian zurückkommen. Das erinnert mich so ein bisschen an Mobi.
Ja, also falls ihr noch nichts von Mobian gehört habt, das ist, wie wir schon eben erfolgreich schon gesagt haben, die erste mobile Variante von Debian, wenn man so will, ist ein GNOME-Desktop auf jeden Fall mit drauf oder ein angepasster GNOME-Desktop in gewisser Weise. Und das Witzige ist, man kann so ein PinePhone, ne, das ist der Hersteller dahinter, die haben, glaube ich, auch ein eigenes System draufgehauen. Ist es nicht Pure OS? Glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Jedenfalls gibt es da auch eine Edition mit Mobian. Ja, und das gibt's, ich habe hier gerade die Seite mal vom Mobian Project offen. Das gibt's fürs PinePhone, PinePhone Tab und Librem 5. Und dieses Librem 5 ist ja das Ding, was irgendwie fast genauso rar ist wie der Impfstoff momentan. Also irgendwie, da hat sich das schon, gut, der Impfstoff hat sich nicht verschoben. Jedenfalls, das gibt es, glaube ich, auch in solchen komischen Wellen dann, wird das ausgeliefert. Ganz witzig. Jedenfalls, haben die das jetzt rausgebracht und kann man schon ab $149 kaufen. Gut, man hat dann nur 2 GB RAM und einen 16 GB Flash-Speicher, gehe ich mal davon aus, oder eMMC. Ja, das, da bin ich tatsächlich nicht mächtig, was das jetzt
ist. Das ist der verbaute Flash-Speicher, eMMC.
Okay. Und für $149 ist, denke ich, tatsächlich mal so eine Sache. Und dieses Debian läuft mit SMS, LTE, WLAN, Bluetooth, Ruhezustand, Vor- und Rückkamera, ihr wisst, was ich meine, GPS, ja, also tatsächlich eigentlich alles, was man für ein Handy braucht, und das ist leider gar nicht so selbstverständlich, ja, also beispielsweise bei einem Ubuntu-Phone gab es dann schon auf manchen Telefonen beispielsweise kein GPS oder kein Bluetooth oder so. Das funktioniert da auf jeden Fall schon komplett gut. Ja. Natürlich, Purism, die Firma dahinter, die haben natürlich geschaut, dass dieses Handy sehr Linux-kompatibel ist.
Sag mal, Philipp, hattest du dich ja nicht mal irgendwie ein PinePhone organisiert? Oder verwechsel ich das gerade?
Na, das stimmt so halb. Also ich wollte mir eins anschaffen, weil bei Manjaro gibt es ja auch irgendwie eine mobile Version. Die ist allerdings noch in Beta, soweit ich das richtig weiß. Aber habe es dann doch irgendwie doch gelassen, weil es mir irgendwie so noch zu unstabil war.
Ach so, also ja gut, hatte ich halb richtig im Kopf. Jetzt ist natürlich für mich die Frage, würdet ihr euch sowas einfach mal zum als Spieletelefon, sag ich mal, besorgen? Weil, ja, $150, was sind das umgerechnet? 135 €, um mal ein bisschen was auszutesten, wäre schon eigentlich mal eine Überlegung wert. Aber das Problem ist dann immer, ich bin da, ja, sagen wir es mal so, ich bin da geizig. Wenn ich ein Telefon nicht reell benutzen kann, dann ist das für mich eigentlich keine vernünftige Ausgabe.
Dito, also habe ich mir jetzt auch mal überlegt, so, ja, ich hatte genau den gleichen Gedanken von ein paar Minuten. Ach ja, schwierig. Ich glaube, ich versuche mal an irgendwie ein Community-Mitglied von denen ranzukommen. Also beispielsweise, ich habe bei Ubuntu, bei dem Ubuntu Touch, habe ich einen Kontakt, der dann auch schon letztens wieder angekündigt hat, so, hey, ja, gibt eine neue Version, wenn du willst, kannst du es gerne mal testen. Und das werde ich tatsächlich jetzt demnächst mal auch in Anspruch nehmen. Also wenn das Angebot noch steht, ne? Ich will jetzt sein Smartphone. Jedenfalls konnte ich das halt da echt cool testen und das hat echt Spaß gemacht. Und ich denke, da wird es vielleicht auch was in der mobilen Community geben, da muss ich mal schauen. Das ist natürlich jetzt der Vorteil als YouTuber, aber so privat ist halt €135 schon viel Geld, ne? Kann man, ich glaube, wie viel Raspberry Pi 4 kaufen? Also ich denke mindestens 4, oder?
Na, je nach Ausführung. Je nach Ausführung. 2, 3 kriegst du auf jeden Fall mit 4 GB RAM, wenn du so günstig schießt für das Geld. Die mit 8, da wären es nur 2. Und die mit 2 GB RAM, da müsstest du dann so 4, 5. Ja, so 4, 5, je nach Preis. Also da kannst du schon ein bisschen dir ein kleines Rechenzentrum mit Raspberry Pis für das Geld aufbauen. So kleiner Kubernetes-Cluster auf ARM-Basis kommt immer gut.
Herrlich, ja. Also ist natürlich schon viel Geld.
Ja, wie man's nimmt, weil ich habe ja auch wirklich mal mit dem Gedanken gespielt, als Ubuntu Phone hier dieses
Jolla, glaube ich, oder?
Jolla? Nee, irgendwas Ahnung. Mit V war das. Jollaphone, Volophone, ach. Das, was halt auch aus Deutschland kommt und irgendwie von Siemens Gigaset
Wolle. Wolle, ja.
Genau. Aber da ist es halt noch teurer und dann hast du da ein System und dann geht da irgendwas nicht und dann denkst du dir, oder da kommt dann wieder der Geizhals in mir durch und denkst dir, ja, schön, hast du Geld verbrannt. Kannst du es nicht wirklich aktiv nutzen, weil mein aktuelles Telefon, das macht nicht mehr so viel Spaß, wie es mal gemacht hat, als man es gekauft hat. Also irgendwie. Weiß ich nicht. Also mit jedem System-Update verliert das Ding Performance. Ich weiß nicht, was da der Hersteller mal so macht.
Ja, also das ist halt das Ding bei vielen solchen mobilen und sowieso Community-Distros bei Handys. Das ist leider nicht so einfach wie ein Linux Mint oder sowas, was du einmal machst und kannst du auf jedem Rechner installieren. Das ist, ich glaube, die meisten müssen auf jeden Fall für ein einzelnes Modell angepasst werden und da finden sich dann natürlich weniger meistens. Meistens, also ansonsten übernimmt das halt immer der Hersteller, aber solche Community-Editionen, um ehrlich zu sein, von dem richtigen täglichen Gebrauch würde ich da abraten. Und würde ganz klar einen Lineage OS nehmen, weil das ist meiner Ansicht nach schon weiter und ist auch Open Source. Und klar, ja, ist natürlich jetzt keine Linux-Erfahrung, vielleicht wie man sie kennt. Aber ja, man hat dann halt alles und kann das halt wirklich benutzen. Ja, also klar, so ein Ubuntu Touch oder sowas kannst du ja auch nutzen. Wobei, wenn du dann mal eine spezielle App brauchst, beispielsweise fürs Online-Banking, dann ist dann wieder Feierabend. Wobei diese ganzen proprietären Online-Banking-Apps oder so, habe ich tatsächlich auch alle von meinem Handy verbannt. Habe jetzt so einen Chip-Tank-Generator und fertig ist es, wenn das eure Bank anbietet. Und ja, ich weiß nicht. Also ich würde, um ehrlich zu sein, sowas nicht täglich nutzen. Also momentan nicht. Ne? Kommt vielleicht darauf an, wie sich das in den nächsten Jahren entwickelt. Aber wie sieht es bei euch aus?
Ich lasse den Vortritt, Philipp.
Ja, also das Wolla-Phone würde ich mir auch gerne anschauen. Das spricht mich auf jeden Fall an. Und ich denke, da kannst du auch ein Android drauf machen, wenn das Linux nicht so gut läuft.
Also, ja.
Vorerst noch, ja.
Dieses Wolla OS, bin ich gerade auf der Seite, basiert auf dem Android Open Source Project. Also, ne, kann dann. Es ist dann standardmäßig sogar ein Android drauf.
Ja, also bei mir ist es schwierig. Also für mich ist immer noch ein Smartphone der Ersatz was früher das Mittelalter das der Dolch oder das Schwert war, ist jetzt das Smartphone. Wa? Also das ist ein Werkzeug, was du im täglichen Einsatz benutzen musst. Und wenn dann irgendwas nicht geht, dann ist das irgendwie doof. Dementsprechend bin ich da immer noch ein bisschen distanziert davon, weil leider Gottes ist ja nicht die gesamte, beziehungsweise baut man ja nicht seinen gesamten Bekanntschafts- und Freundeskreis auf die Nutzung einzelner Messenger-Dienste zum Beispiel auf, wenn dann WhatsApp nicht geht, weil das eben einige noch haben und um die zu erreichen, braucht man das, wird's schwierig und die lassen sich da meistens auch nicht beeinflussen. Und da ist das leider nicht das richtige Gerät für mich, obwohl es mich extrem reizen würde. Mich würde es dann wieder interessieren, kann ich damit ganz easy eine OpenVPN aufbauen, mir ein Terminal aufmachen und schnell mal von unterwegs kurze Admin-Sachen abfeuern, wenn dann doch mal die Hütte irgendwo brennt. Wäre interessant auszufinden. Mal sehen, wann es soweit ist. Vermutlich nicht in naher Zukunft.
Ja, also bei Mobian kannst du es, denke ich, sicher machen, aber ich glaube, bei Android gibt es auch solche in gewisser Weise Emulatoren, wo du dich dann auch per SSH und VPN dann auf die Server zuschalten kannst.
Naja,
das
die
ist schon ganz cool, aber ja, ich bin da mit dir einer Meinung. Also auch wenn ich tatsächlich selber WhatsApp verbannt habe aus meinem Leben, ja, kann ich das sehr, sehr gut nachvollziehen, wenn da viele meinen so, hey, ja, läuft halt leider noch vieles drüber. Also es macht das Leben schon etwas umständlicher, muss man sagen. Und gut, mit einer SMS-Flat jetzt geht das auch alles, ja. Aber halt Gruppenchats oder sowas, wo mal da steht, ey, ja, keine Ahnung, wegen Corona läuft da gerade eh nicht viel, aber ansonsten, hey, ja, da und da feiere ich meinen Geburtstag oder sowas, kriegt man dann vielleicht manchmal nicht ganz so häufig mit, wobei, also ich habe bis jetzt noch keine Geburtstagsparty verpasst, würde ich mal sagen. Also bis jetzt wurde ich auch immer dann auch per SMS oder so eingeladen. Aber ja, es ist schon eine Umstellung. Aber ich glaube, das ist ein Thema für einen anderen Podcast.
Ja, können wir nächsten Monat mit reinnehmen, wenn wir da lustig sind. Keine Ahnung. Ja, wird schon interessant. Aber wir sind heute mal ohne durchzurennen am Ende. Also thementechnisch haben wir nichts mehr auf der Liste, was auch ganz schön ist.
Ja, das finde ich toll.
Ja.
Jetzt nochmal schön, ich glaube, ich gehe sogar nochmal spazieren, ganz einfach. Weil das Wetter ist noch so schön. Aber kalt.
Ja, tust dir halt mal eine Mütze auf den Kopf setzen, ist auch nicht wetterwild.
Boah, ich habe so eine Univention-Mütze, ja, mit so einem Univention-Logo. Dann steht da ganz vorne, also ganz groß vorne drauf, Be Open. Auch super cool. Mhm. Aber die hält echt warm.
Ja, dann ist doch, dann sind das doch mal Geschenke, die man echt gerne annimmt. Ja.
Ja.
Nee, nichtsdestotrotz, ich bedanke mich recht herzlich fürs Dabeisein. An euch beide.
Ich bedanke mich gerne auch.
Mal gucken, wer wann das nächste Mal dabei ist. Und ich bedanke mich natürlich auch ganz herzlich fürs Zuhören. Und lasst doch mal, wenn ihr das Ganze auf YouTube euch anguckt, ein paar Feedbacks in den Kommentaren da, weil wir gerade immer noch in der wilden Experimentierphase sind, wie wir es aufziehen. Lasst ruhig mal ein Feedback da, das würde uns freuen. Und ja, in dem Sinne, ich wünsche euch noch bis zum nächsten Mal eine schöne Zeit, bleibt gesund und danke fürs Dabeisein.
Tschüss.
Tschüss.